Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: die besten Tipps von Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Praxis. Und hier ist euer Host und fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Hi, schön, dass ihr dabei seid im Podcast Besser gründen von fürgründer.de. Regelmäßig stellen wir euch erfahrene Unternehmer und Unternehmerinnen vor. Ihre Geschichten, Ideen und ihr Durchhaltevermögen sind inspirierend. Von den vielen Ups und Downs auf dem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmensaufbau können wir eine Menge lernen und mitnehmen. Gerade auch, wenn man selbst unternehmerisch tätig ist oder sein möchte. Deshalb haben wir euch die besten Tipps und Erfolgsgeheimnisse aus den Folgen des Jahres 2024 zusammengestellt. Los geht's mit Unternehmerin Miriam Wohlfahrt. Für sie ist Begeisterung der Grundstein für jede Erfolgsgeschichte.
Mein Papa, der hat immer früher in seiner E-Mail so einen Spruch gehabt, den hat er selber gemacht. Ich habe extra mal gegoogelt, ob er den irgendwo mal geklaut hat. Ich habe ihn aber nirgendwo anders gefunden. Der hieß: Begeisterung ist das Prinzip aller Möglichkeiten. Ich glaube, das ist sowas irgendwie, wenn man begeistert ist, dann kann man das tun. Und das Erfolgsrezept ist sicherlich auch das. Ich glaube, wenn du etwas für dich findest, was dir Spaß und Freude macht, dann kannst du darin auch richtig, richtig gut werden. Dann schaffst du auch viel mehr. Dann bist du einfach viel energiegeladener und kannst das durchziehen. Du musst also, ich glaube, was ganz wichtig ist, zu wissen, was kann man nicht, und dazu auch zu stehen. Ja, also gar nicht irgendwie so zu tun, als ob man verstecken oder sowas, sondern ganz knallhart sagt, nee, das mache ich nicht oder kann ich nicht. Und aber auch dann genauso zu wissen, wo bist du gut drin.
Besonders, wenn man mit Freunden gründet, weicht die Begeisterung irgendwann dem Alltag. Und erwarten dann gegebenenfalls auch mal Meinungsverschiedenheiten. Die Gründer von Funk haben genau dies erlebt und haben folgenden Tipp für euch.
Das Wichtigste ist Prävention. Und vielleicht ist es nicht sofort verständlich, aber ich glaube, man ist in so einer Phase, wenn man gerade ganz am Anfang ist, vorm Gründen oder die Entscheidung gefällt hat zu gründen, das ist so ein bisschen eine Honeymoon-Phase, ja. Und ist vielleicht wie vorm Heiraten. Und ich glaube, da ist das Thema nicht zu romantisieren und eine rosarote Brille aufzuhaben und sagen, ja, das wird alles. Und ne, man ist geleitet von der Idee, vom Hype, jetzt sowas zu machen, und die Begeisterung überschwingt. Und ich glaube, genau da ist ein Zeitpunkt, wo man sich hinsetzt und nüchtern das Ganze betrachten sollte und zu überlegen, was kann denn schiefgehen oder was sollten wir vorher mal absprechen, in welche Richtung kann was gehen. Und Michi hat immer mal gesagt, so blöd ist, wenn du im Flugzeug sitzt und nicht weißt, wo es hingeht. Und das kann man halt vorher klären. Mhm. Vielleicht nicht die Final Destination, aber du kannst zumindest klären, in welche Richtung das Ding abhebt. Und das ist sowas wie ein Shareholders Agreement am Anfang aufzusetzen, weil es wird nicht mehr besser. Es hört sich jetzt vielleicht schräg an, aber in dieser Honeymoon-Phase, es wird nicht besser, weil es immer intensiver wird, weil Probleme zu lösen sind und weil es einfach anstrengender wird, als man hat irgendeine Idee und schwelgt in, jetzt geht's los. Und das sollte man nutzen. Wir haben das gemacht und haben so Sessions gehabt. Ich erinnere mich da an riesige Flipcharts und haben mal Sachen aufgeschrieben. Kann man da alles klären? Nee, weil sonst wäre die Reise nicht eine Achterbahnfahrt. Aber ich glaube, einfach das vor Augen zu haben und das zu machen, das ist eine Präventivmaßnahme für die Risiken, die zweifelsohne da sind. Und es wird Freundschaft hier oder da auch belasten. Aber ich glaube, man ist dann intensiver in den beiden Bereichen, in den Höhen und Tiefen, auch in der Freundschaft. Und das ist auch gut.
Manchmal muss man sich auch eingestehen, dass man heute etwas anders machen würde als gestern. Produkte müssen Erwartungen entsprechen. Sie nur in schildernden Farben anzupreisen, sichert keinen nachhaltigen Erfolg. Stefan Schenk vom Unternehmen Stapelstein hat diese Erfahrungswerte.
Ich würde mich, wenn ich nochmal gründen würde, unbedingt darauf konzentrieren, ein herausragendes, einzigartiges Produkt zu kreieren. Wenn man das hat, dann ist es begehrenswert. Und begehrenswerte Produkte sind in der heutigen Welt, in dem umkämpften Markt, meines Erachtens der wichtigste Erfolgsfaktor, weil alles andere muss man kompensieren. Wenn ich kein einzigartiges Produkt habe, dann muss ich mein Alleinstellungsmerkmal über eine einzigartige Kommunikation aufbauen. Die reicht aber nur so lange, bis das Produkt dann beim Kunden ist. Und dann ist das Produkt plötzlich wieder vergleichbar. Und die Blase, die ich vielleicht in Kommunikation sogar aufgebaut habe, fällt dann in sich zusammen. Bedeutet, es ist keine langfristige, loyale Kundenbeziehung, die ich da aufbaue. Wohingegen ein einzigartiges Produkt, was die Erwartungen übertrifft, die Marke, nachdem das Produkt bei den Kunden ist, wenn eigentlich die Lebenszeit erst so richtig die Blüte kommt oder zur Blüte kommt, und dort eine langfristige, positive Emotion mit unserer Marke, mit unserem Unternehmen verbunden wird oder etabliert wird, und wir dadurch auch langfristigen Erfolg garantieren können. Also insofern glaube ich fest daran, dass das Produkt dort die Begehrlichkeit des Produkts eine enorm wichtige Rolle spielt.
Besonders online auf Social Media entstehen ganz schnell große Begehrlichkeiten und Trends. Produkte gehen viral und die Umsätze durch die Decke. Strive-Gründerin Katharina Wolf rät, sich davon nicht blenden zu lassen.
Wenn du am Anfang reingehst und 3 Millionen in SEA, Paid Social und Co. steckst und damit erstmal ganz, 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 ganz viele Menschen auf deine, also wir reden jetzt über eine D2C-Marke, ne, auf deine Website holst. Und nehmen wir mal an, ganz viele kaufen am Anfang. Und du hast gerade vielleicht eine jüngere Zielgruppe, was ja durch viele Insta-Marken der Fall ist. Dann die Gen Z probiert wahnsinnig gerne aus. Ja, das heißt, du kannst, die Wahrscheinlichkeit, dass du am Anfang sehr viel verkaufst, ist sehr hoch. Die probieren irrsinnig gerne aus, verlassen dich aber auch genauso schnell, weil sie überhaupt keine Markentreue haben. Und das ist dann also ein Scheinumsatz, der da entsteht eigentlich, weil es ein, also fast jedes D2C-Startup kann in den ersten 6 Monaten, könnte ich mir vorstellen, fast erfolgreich sein. In Amerika wahrscheinlich noch schneller als in Deutschland, weil die noch probierfreudiger sind. Aber dieses, wir haben verschiedene Instagram-Brands erlebt, wo das genauso passiert ist, wo über 1-2 Jahre eben, da war eine Marke neu, da war das Produkt neu, das hatte so noch niemand angeboten und die Umsätze gingen durch die Decke. Und dann wurden sie gekauft von einem großen Konzern oder so. Und dann auf einmal brach wieder alles in sich zusammen, weil es eben kein nachhaltiger Erfolg war. Denn am Anfang gar nicht so viele Kundinnen und Kunden zu haben, sich auf die aber ganz doll zu konzentrieren, auf deren Bedürfnisse, wo springen die tatsächlich an? Und wo geben die dir auch Feedback? Halte ich für den, wie gesagt, wieder nachhaltigeren, aber natürlich auch viel langsameren Weg.
Wenn das Eigenkapital nicht reicht, um Markt und Nachfrage zu testen, probieren manche Startups Crowdfunding aus. Die Gründer von PaperSync sind diesen Weg gegangen und haben folgendes Learning für euch.
Und das ist ein Tipp, den ich allen nochmal wirklich ans Herz legen würde, die eine Crowdfunding-Kampagne planen, dass man da auch vielleicht über seinen eigenen Schatten springt und sagt, okay, ich habe eine interne Deadline. Ich habe gesagt, ich möchte am 1. Juni oder 1. Mai oder wann auch immer die Crowdfunding-Kampagne haben. Wenn ich dann aber zu dem Zeitpunkt merke, okay, ich bin noch nicht ready, ich habe noch nicht genug Leute, die das Produkt wirklich wollen, dass ich dann wirklich auch den Schritt gehe und sage, ich warte vielleicht noch ein bisschen, baue noch ein bisschen mehr auf und starte dann einen Monat später. Das fühlt sich immer blöd an und deswegen haben wir es am Ende auch nicht gemacht. Aber ich glaube wirklich, dass das einer der wichtigsten Faktoren ist, wirklich das Ganze schon aufgebaut zu haben, bevor es überhaupt losgeht.
Eine andere Möglichkeit, um an Geld zu kommen, ist ein Pitch von möglichen Investoren. Marc Schlegel, der damals Litza erfolgreich gegründet und aufgebaut hat, gibt Tipps, wie man im Pitch klar formulieren kann, was man wirklich braucht.
Und ich würde plädieren für mehr Ehrlichkeit, für was wir noch nicht können und wo wir effektiv Hilfe brauchen. Weil oft ist es so, dass Angels, dass Investoren viel von diesem Startup-Game schon mal durchlaufen haben und wissen, wie hart es ist, wissen, wo es nicht funktioniert, wie viel nicht funktioniert. Und da einfach den nächsten 25-jährigen WHUler mit geilem Slide-Deck zu haben, der die nächste 100-Millionen-Company pitcht, das ist so, das berührt mich nicht. Das ist einfach nur kopfgetrieben und ich merke auch heute, dass da sehr viel so mit Gewalt reingedrückte Überzeugungsfähigkeit auf 8 Slides irgendwie kommen. Und zu sagen so, hey, was wir schon hinbekommen haben, das klappt gut, das klappt noch nicht gut, das schaffe ich noch nicht. Dafür brauche ich den Betrag und die Hilfe über den nächsten Zeitraum. Also auch klar zu formulieren, what is my ask? Was brauche ich wirklich? Es geht unfassbar oft vergessen im Pitch, weil man einfach nur so in der Überzeugungsarbeit stecken bleibt. Also vielleicht, wenn ich es wirklich konkret auf einen Satz oder 2 runterbrechen müsste, vergiss nicht die Slide, wo ganz konkret steht, was du brauchst, bis wann, in welcher Höhe und idealerweise von wem.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Wer eine gute Idee hat, kann schnell dazu verleitet werden, zu denken, nur gute Ideen zu haben. Warum dies nicht so ist und warum es wichtig ist, nicht nur Freunde und Familie um Feedback zu bitten, weiß der Gründer von Refurbed, Kilian Kaminski.
Das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich Sachen auszuprobieren. Bis heute ist das so und ich glaube, es ist eines der wichtigsten Learnings. Also möglichst schnell Sachen auszuprobieren und da ganz wichtig, bitte nicht eure Familie oder besten Freunde fragen, ob das cool ist, was ihr macht oder nicht, weil die werden euch immer sagen, ja, ist cool. Wir haben tatsächlich uns auf die Straße gestellt, irgendwelche Personen angesprochen und nach Feedback gefragt, nach Ideen gefragt. Das war so informativ für uns, weil wir auf einmal wirklich festgestellt haben, die Richtung vielleicht in eine Richtung ist vollkommen falsch, das braucht gar keiner. Und das ist so der klassische Fehler, den jeder am Anfang macht, weil man natürlich bespricht man es am Anfang mit der Familie und Freunden. Und es ist gar nicht böse gemeint von denen, dass sie das so toll alles finden, weil sie vielleicht alles toll, was man macht. Aber meistens kriegt man halt nicht ganz ehrliches Feedback. Das ist, glaube ich, so der allererste Punkt. Und dann halt probiert Sachen aus, versucht erste, ja, man nennt es ja MVPs, also irgendwie erste so ganz kleine Trials zu machen, sammelt Feedback, fragt, was kann man besser machen. Und dann, ja, ich nutze wieder unser Principle, iterate, ne, verbessert ist, um das perfekte Produkt mittelfristig zu bauen über kleine Prozesse. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dann sehr früh hiert die richtigen Leute. Wie gesagt, seid euch auch nicht so schade, Sachen abzugeben. Solange ihr denkt, ihr könnt alles besser als andere, werdet ihr nicht erfolgreich sein, weil, ich erwähne es nochmal, niemand ist in allem besser als alle anderen. Es gibt immer Experten, die gewissen Themen besser sind. Umso früher ihr das merkt, umso offener seid ihr, Leute zu finden, denen Aufgaben zu geben, wirklich das Beste rauszuholen, was am Ende euch dann was weiterbringen kann. Das ist, glaube ich, so der zweite große Bucket. Und dann ist, glaube ich, als drittes, wenn man jetzt so das Unternehmenserfolg auch ein bisschen so betrachtet, die Kultur. Das heißt wirklich zu überlegen, welche Kultur möchte ich aufbauen, wie möchte ich die Kultur leben. Die Kultur verändert sich auch, also auch unsere. Also wir hatten irgendwann, früher hatten wir Werte, jetzt haben wir Principles, um es irgendwie mehr actionable zu machen. Das ist auch ein Development-Prozess bei uns gewesen, was man irgendwie wirklich tagtäglich anwenden kann. Aber wirklich daran zu arbeiten, welche Kultur möchte ich etablieren und wie arbeite ich daran, dass diese Kultur auch gelebt wird.
Wie wichtig eine gute Teamstruktur und Kultur sind, betonen die Gründer in unserem Podcast immer wieder. Moritz Heller, Geschäftsführer von eFly, hat darüber hinaus die Erfahrung gemacht, dass sich externe und interne Zufriedenheit bedingen.
Am Ende sind es Menschen, die deliveren, die am Ende wirklich die Leistung vollbringen. Und auf der anderen Seite sind die Menschen, das sind unsere Kunden, die arbeiten mit Kunden zusammen von B2C-Brands, kleinen Online-Shops bis hin zu mittelständischen Unternehmen oder teilweise auch Konzernen. Und völlig egal, wie groß ein Unternehmen ist, das auf der Kundenseite bei uns ist, am Ende arbeiten wir immer mit Menschen. Und auch hier ist Kommunikation key. Deswegen haben wir so unsere Company auf zwei Leitplanken aufgebaut. Einmal Team-Happiness und einmal Client-Happiness. Mhm. Weil immer wenn diese zwei funktionieren, befruchten sie sich gegenseitig. Konkret bedeutet das, wir haben ein Team, das happy ist. Wenn ein Team happy ist, dann leistet es auch mehr. Dann denkt ein Team um die Ecke. Dann sorgt ein Team für einen Wow-Effekt beim Kunden. Und damit einhergehend ist der Kunde wieder happier. Und wenn der Kunde wieder happier ist, ist auch wieder das Team happier. Das heißt, wir kommen dann so ein Erfolgsstrudel, wenn man es positiv formulieren möchte, hinein. Und deswegen fokussieren wir uns auf diese zwei Kerndisziplinen, Team-Happiness und Client-Happiness.
Meist kommt der Erfolg nicht über Nacht. Dann heißt es hartnäckig sein und geduldig bleiben. Gründer Michael Schwarz, Tipp, dranbleiben und groß denken.
Geht nicht, gibt's nicht. Wir sind einfach grundsätzlich, alles ist irgendwie möglich. Und natürlich darf man nicht irgendwie Sturm im Kopf durch die Wand, aber man muss an Sachen glauben. Und da muss man hartnäckig dranbleiben. Und jetzt zum Beispiel auch etwas zu gründen, das ist ja nicht irgendwie ein Projekt von ein, zwei Jahren oder so, sondern da muss man sich drauf einlassen, das wird dauern. Das wird auch dauern, bis es erfolgreich ist. Und da muss man ja selber investiert sein sozusagen, man muss hartnäckig auch bleiben. Und das ist ja auch nichts ansteckender fürs eigene Team oder für Investoren als deine eigene Conviction. Und gute Early-Stage-Investoren bewerten, ob sie investieren sollen oder nicht, wirklich ganz stark anhand der Conviction, die sie beim Gründerteam sehen. Wie sehr sind die überzeugt davon und wie sehr glauben die, dass da eine Resilience im Team auch da ist, das durchzuziehen? Und ich bin großer Fan davon, sich Ziele zu setzen, die für andere vielleicht auch verrückt klingen und man dann versucht, sie zu erreichen. Und selbst wenn die auch höher gesteckt sind, als man eigentlich erreichen muss, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, ich glaube, es heißt irgendwie shoot for the moon, if you don't make it, you will still land in the stars. Das ist, finde ich, etwas ganz Motivierendes und genauso gehen wir auch an die Sachen ran. Ja, wir versuchen riesengroßes zu erreichen und wenn wir dann vielleicht nicht ganz schaffen, ist trotzdem nicht schlimm.
Manchmal werden nicht nur einzelne Ziele nicht erreicht. Manchmal funktioniert die Idee grundlegend nicht. Die Umstände sind nicht günstig oder die Finanzierung bricht weg. Raphael Fellmer, Gründer von Surplus, plädiert aber dafür, selbst aus der Insolvenz noch etwas Positives zu ziehen.
dass eine Insolvenz erstmal, wie vielleicht auch andere Schicksalsmomente im Leben, vielleicht negativ klingen und sich negativ anfühlen und es ein harter Schicksalsschlag ist, aber auch eine Chance ist. So wie jede Krise für uns als Menschheit und für jeden einzelnen Menschen auch eine Möglichkeit ist, Dinge anders zu machen. Und das heißt auch da, ich brenne jetzt seit 15 Jahren gegen Food Waste und für Lebensmittelrettung und ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Jetzt irgendwie, ja, gibt auch viele andere SDG-Ziele, die ich super spannend finde, aber wo ich jedem, der da durchgeht, auch wirklich zu gucken, okay, ist es denn überhaupt das Herzensthema? Ist es denn überhaupt das Business, was ich überhaupt weitermachen möchte? Weil es kann ja auch sein, dass man schon seit 2 Jahren mental gesagt hat, boah, eigentlich ja noch Exit machen und dann will ich aber eigentlich was anderes machen. Also sich da auch ganz ehrlich mit auseinanderzusetzen, bin ich hier gerade auf dem Weg, der mich nicht nur finanziell glücklich macht, sondern wo mein Herz für schlägt und tue ich das mit Menschen, die mich begeistern, von denen ich was lernen kann, von denen ich wachsen kann. Oder ist es vielleicht auch ein Moment zu sagen, okay, es hat nicht geklappt und Scheitern ist definitiv in Deutschland irgendwie vielleicht ein bisschen negativ betrachtet oder so. Ich habe so viel gelernt und das kann man ja dann auch beim anderen Business irgendwie anwenden. Also auf jeden Fall zu sagen, selbst wenn es das Unternehmen selbst nicht mehr gibt, was jetzt in die Insolvenz gegangen ist, sondern nur noch abgewickelt wird und es gab auch kein Asset-Deal und man hat selber gar nicht die Energie, Kraft, Freude, das irgendwie noch weiterzuführen, zu retten, eine zweite Chance zu geben, dann trotzdem die Learnings mitzunehmen und das auch irgendwo als Verantwortung sehe ich das, so wie Leute, die Geld haben, die sollten damit was Sinnvolles tun, Leute, die Skills haben, sollten damit was tun für den Planeten, für die Menschen, für die Tiere und so sind eben auch die Erfahrungen von einem Start-up, was man machen durfte, konnte, auch so ein bisschen Eigentum verpflichtet, sag mal. Und so glaube ich, ist es auch, dass dieses Wissen, was man sich angeeignet hat, das verpflichtet auch irgendwie, das weiter zu nutzen für etwas im besten Fall noch impact-drivener oder vor allem etwas, was dem Herzen noch mehr zusagt. Weil ich glaube, dass die Herz-Kopf-Verbindung auch super schön ist, wenn die stimmt. Und haben auch viele schon geile Exits gemacht und die haben es einfach nur wegen dem Geld gemacht. Auch okay, fair enough. Aber dann vielleicht aufzuwachen und zu sagen, okay, jetzt habe ich den ganzen Cash, was mache ich denn damit? Entweder mache ich selber nochmal ein Unternehmen oder ich investiere in die Gründer und Gründerinnen, die die Probleme von morgen heute lösen.
Für alle Problemloser unter euch hat Tech-Unternehmerin Diana Knode zum Abschluss noch ein paar besonders motivierende Ratschläge für einen guten Start.
Sucht euch die tollsten Mitgründer, Mitgründerinnen, die ihr finden könnt. Seid bereit, wirklich hart zu arbeiten. Sucht euch ein Thema, für das ihr brennt, weil ihr werdet euch sehr viel Zeit mit diesem Thema beschäftigen. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, ein tolles Team aufzubauen. Ja, da muss man auch ein bisschen Händchen für haben, Leute motivieren können. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Es ist eine tolle Reise.
Vielleicht konnten die Tipps unserer Unternehmer und Unternehmerinnen euch dazu inspirieren, selbst loszulegen. Alle Folgen verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Hört gerne rein und profitiert von dem ganzen geballten Gründungswissen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.